Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Herzies, bei einer neuen Folge von eurem Lieblings-Kinderhaut-Podcast Haut und Herz. In der heutigen Folge geht es wieder um Allergien und zwar speziell Kinder, die ohnehin schon von Neurodermitis geplagt sind und dann im weiteren Verlauf noch zusätzliche Allergien entwickeln. Das heißt, ihr habt vielleicht zu Hause ein Kind, was Neurodermitis hat, ein kleines Baby und irgendwie habt ihr auch schon mal gehört, ja, Kinder mit Neurodermitis, die haben ein erhöhtes Allergierisiko und ihr habt jetzt vielleicht richtig Bammel und wisst gar nicht, was da überhaupt auf euch zukommt und wie es überhaupt weitergeht. Das heißt, ganz oft haben wir ja dann als Eltern einfach Sorgen, ja, wie sieht die Zukunft aus? Entwickelt mein Kind auch eine Nahrungsmittelallergie? Das habe ich doch von Freunden und Bekannten auch mitbekommen, bei denen das so war. Wie ist es später mal vielleicht mit einer Hausstaubmilbenallergie oder einer Pollenallergie? Viele Kinder brauchen doch da auch spezielle Medikamente oder bestimmte Bettwäsche. Das hört man ja ganz, ganz oft. Und manche Kinder haben sogar später ja auch Probleme mit Asthma. Gehört mein Kind da auch dazu? All diese Fragen und Sorgen, die ihr habt, liebe Herzies, wollen wir heute thematisieren. Und ich bin ganz froh, dass ich dafür eine wirkliche Allergieexpertin bei mir im Studio habe, nämlich Monique Tettenborn. Sie ist eigentlich Kinderärztin, aber hat sich schon ganz, ganz viele Jahre mit dem Thema Allergien im Kindesalter beschäftigt. Ich bin ganz froh, dass du heute hier bist, liebe Monique. Herzlich willkommen.
Hallo Tatjana und vielen Dank, dass ich wieder bei euch zu Besuch da sein darf.
Ja, es ist uns jedes Mal eine Ehre und eine große Freude, Monique. Und vor allen Dingen das Thema der heutigen Folge finde ich so super spannend, weil ich finde es fast also irgendwie so mindblowing, ja, dass eine Allergie in eine andere Allergie münden kann, das Risiko irgendwie erhöht ist. Aber viel wichtiger noch, gerade für uns als Eltern, ist ja, was wir wirklich tun können, um dieses Allergierisiko zu reduzieren. Wir starten gleich mal mit der Frage, wie hoch ist denn überhaupt das Risiko, wenn ein Kind Neurodermitis hat, dass da wirklich andere Allergien dazukommen?
Ja, also ich verstehe natürlich, dass das erstmal vielen Eltern Sorgen und auch Angst macht. Aber genau wie du es gesagt hast, lass uns doch mal wirklich Zahlen, Daten, Fakten anschauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass in der Familie wirklich keiner irgendeine allergische Erkrankung wie Neurodermitis oder Asthma oder eine Atemwegsallergie hat, auch kein Geschwisterkind betroffen ist, so haben wir in der Normalbevölkerung ein Risiko von so ungefähr 5-15%, dass das Baby eine allergische Erkrankung entwickeln wird. Und wir schauen uns mal das extreme Beispiel an. Wenn beide Eltern wirklich unter Neurodermitis leiden, dann sieht das schon ganz anders aus mit dem Risiko für das Neugeborene. Da liegen wir dann nämlich so bei 60-80%.
Okay, wow, Monique, das sind ja wirklich mal spannende Zahlen, die man sich vor Augen führen muss. Das bedeutet, wenn keiner in der Familie, also Mama, Papa, keine allergischen Erkrankungen oder Neurodermitis haben, dann ist das Risiko ja eigentlich recht gering, muss man sagen. Ja, aber wenn jetzt ein Elternteil selber unter allergischen Erkrankungen leidet, dann steigt das Risiko deutlich, richtig?
Genau, das stimmt.
Und warum ist das so? Was haben wir eigentlich als Eltern mit den allergischen Erkrankungen unserer Kinder zu tun?
Also es ist so, dass allergische Erkrankungen durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden und einer davon eben ist einfach das genetische Risiko. Also welche Eigenschaften bringen Mama und Papa mit und diese können dann entsprechend auch oder diese Neigung, allergische Erkrankungen zu entwickeln, vererbt werden.
Okay, das heißt, wir geben also nicht nur ganz viel Liebe und Fürsorge an unsere Kinder weiter, sondern in manchen Fällen leider auch ein Allergierisiko.
Leider ja, genau.
Werbung.
Du denkst, dass dein Kind eine Allergie haben könnte? Auf allergiecheck.de/Kinder findest du viele spannende und hilfreiche Infos rund um das Thema Allergien. Außerdem gibt es hier einen Allergie-Schnellcheck, der dir hilft, die Symptome deines Kindes besser einzuordnen. Die Ergebnisse kannst du direkt mit zum Arzttermin nehmen. Schau gleich nach der Folge mal rein. allergiecheck.de/Kinder. Werbung Ende. Also nun. Aus einer Neurodermitis kann sich, muss aber nicht, kann sich im späteren Leben auch andere Allergien, wie zum Beispiel eine Pollenallergie, eine Nahrungsmittelallergie oder auch ein Asthma entwickeln. Diesen Prozess nennen wir ja als Ärzte, ganz kompliziertes Wort, atopischen Marsch. Monique, hilf mir mal, was genau versteht man darunter?
Genau, lass uns da einmal Licht ins Dunkle bringen. Also vom atopischen Marsch spricht man, das ist ein beschriebenes Phänomen in der Medizin, dass sich eben im Laufe des Lebens nacheinander verschiedene allergische Erkrankungen entwickeln können. Und das kann im Säuglingsalter die Neurodermitis sein, die sehr früh beginnt und gefolgt von möglichen Nahrungsmittelallergien, die sowohl schon bei den ganz kleinen Einjährigen auftreten können, aber eben auch im Kleinkindalter. Wir denken da an die Kuhmilch oder auch Eiallergie. Und das Ganze kann schon im Kleinkindalter dann gefolgt werden vom allergischen Schnupfen. Die Hausstaubmilbe ist da ein früher Kandidat, der zu einer Allergie führen kann. Und im Schulkindalter dann die Allergien, die du schon angesprochen hast, also eine Gräser- oder Baumpollen- oder auch Tierhaarallergie. Und gefolgt kann das Ganze werden auch noch vom allergischen Asthma. Und wichtig ist aber zu wissen, allergische Erkrankungen können so verlaufen, sie müssen aber nicht diese Reihenfolge einhalten. Wir wissen mittlerweile, dass es viele andere Einflussfaktoren gibt, die einfach eine große Rolle bei der Entstehung spielen. Also ist ein Kann, aber nicht ein Muss.
Ja, zum Glück hast du das jetzt nochmal in der Deutlichkeit gesagt. Also liebe Herzi, ist wirklich keine Panik. Es geht einfach darum, dass ihr schon mal von diesen Themen gehört habt und wir kommen ja jetzt auch noch im weiteren Verlauf der Folge dazu, auch wirklich ja konkret Dinge tun könnt, um dieses Risiko zu minimieren. Aber erstmal ist es mir natürlich als Hautärztin auch nochmal ganz, ganz wichtig zu klären mit dir, Monique, welche Rolle bei dieser Allergieentwicklung eigentlich die Haut spielt.
Wenn wir da ins Detail gucken, dann ist das eigentlich ganz spannend, muss ich sagen, denn wir stellen uns vor bei der Neurodermitis, was ist das Problem? Wir haben eine gestörte Hautbarriere. Und über diese gestörte Hautbarriere haben es einfach Allergieauslöser wie Gräserpollen leichter mit dem Immunsystem in Kontakt zu kommen. Und bei der Allergie ist ja das Problem, dass leider das Immunsystem dann diese Auslöser, die eigentlich überhaupt nicht schlimm sind und keine Bedrohung für uns sind, das Immunsystem soll uns ja eher vor Bakterien und Viren schützen, leider eben als Bedrohung einschätzt und entsprechende Prozesse im Körper auslöst, die am Ende die Patienten dann bemerken durch nervige und belastende Allergiesymptome. Genau.
Aber das heißt ja quasi, dass die Haut als unser, sage ich mal, größtes Schutzorgan, was uns ja von der Umwelt nach außen hin abgrenzt und schützt, quasi seinen Job nicht richtig macht. Ja? Bei der Neurodermitis ist ja auch genetisch bedingt die Hautbarriere etwas schwächer. Das heißt, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, als wären da so kleine Löcher und Risse in der Haut, wodurch einfach ganz mechanisch diese Pollen als Beispiel oder die Hausstaubmilbenbestandteile einfach leichter in die Haut eindringen. Die treffen dann auf unser Immunsystem und das Immunsystem ist auch bei allergiebetroffenen Menschen einfach, wie soll man sagen, ja, so ein bisschen chaotisch und ein bisschen brisanter unterwegs und dreht dann in Anführungszeichen ein bisschen durch und produziert eben fälschlicherweise auf diese harmlosen Auslöser, ja, die Allergiesymptome, richtig?
Genau, und deshalb predigen wir auch immer so intensiv die gute Hautpflege, dass wir einfach immer wieder sagen, die Haut braucht Unterstützung, damit genau diese Barriere bestmöglich korrigiert wird, ja.
Ach, Monique, das ist wirklich Musik in meinen Ohren, ja. Sonst sind ja immer nur wir als Hautärzte, die die Hautpflege, Hautpflege, Hautpflege rufen. Aber dass auch ihr das als Kinderärzte und Kinderärztinnen und speziell eben Allergologen auch tut, ja, das freut mich sehr. Das heißt, Hautpflege ist eine ganz wichtige Möglichkeit, wie wir unsere Kinder ja nicht 100% vor Allergien schützen können, aber wie wir das Risiko, dass sie Allergien entwickeln, reduzieren können. Was kann man denn noch wirklich ganz konkret tun, liebe Monique, als Eltern, um das Risiko für spätere Allergien zu reduzieren?
Also generell gilt einfach immer, es ist immer gut, wenn das Immunsystem beschäftigt wird. Denn man kann sagen, dann kommt es einfach auch seltener auf dumme Gedanken. Das fängt an mit bitte, bitte keine medizinisch unbegründeten Diäten, nicht einfach Nahrungsmittel weglassen. Weder übrigens in der Schwangerschaft noch bei der Ernährung des Kindes selbst. Wichtig ist einfach eine ausgewogene, vielfältige Ernährung, auch mit verschiedenen Allergenen. Also nicht einfach bestimmte Nahrungsmittel weglassen, ohne das ärztlich besprochen zu haben. Dazu zählt auch die zeitgerechte Einführung der Beikost, und zwar von allem, auch von potenziell allergieauslösenden Nahrungsmitteln. Wir haben ein entsprechendes Zeitfenster, wo die Beikost gerade bei Allergie-Risikokindern durchgeführt werden sollte. Das ist so Ende des 4. Lebensmonats, Anfang 5. Lebensmonat. Und so ungern man es auch hört als Elternteil, auch die Infekte, die in der Kita-Zeit ja wirklich, wirklich häufig auftreten und irgendwann wirklich auch nerven, sind wichtig, weil sie beschäftigen das Immunsystem. Und natürlich möchte ich auch erwähnen, dass eine rauchfreie Umgebung, und das gilt sowohl für aktiv als auch passives Rauchen, wichtig ist, bereits in der Schwangerschaft, aber natürlich auch danach, dass das Kind rauchfrei aufwächst. Wir sehen, dass das ein wichtiger Faktor ist, den man natürlich beeinflussen kann. Und Kinder dürfen sehr, sehr gerne im Matsch spielen und toben. Sehr gerne auch aus allergologischer Sicht. Also bitte keine übertriebene Hygiene, das ist auch schon länger bekannt. Und Vorsorgeuntersuchungen sind natürlich auch immer eine gute Option, um Dinge, Auffälligkeiten zu besprechen, wenn man den Verdacht hat, dass eine Allergie im Raum steht, dann natürlich bei der Kinderärztin. Und wenn die selber oder der Kinderarzt keine allergologische Versorgung anbietet, dann können das eben auch die Kollegen tun.
Okay, super. Also das heißt, das Immunsystem muss beschäftigt werden. Das ist ja im Grunde genommen wie bei meinen Kindern auch, ja? Also wenn die so kompletten Leerlauf haben, ja, dann kommen die wirklich immer nur auf blöde Gedanken und machen irgendeinen Quatsch, malen irgendwie die Tapete mit Farbstiften an oder spielen irgendwie Schlammschlacht in der Badewanne. Und genauso ist es mit dem Immunsystem. Man muss ihm konkrete Aufgaben geben, man muss ihm den Dreck präsentieren, man muss ihm die Keime präsentieren, man muss ihm die Allergene präsentieren, damit es einfach lernt, hey, die sind total harmlos, das habe ich jeden Tag, ich kann mich chillen und muss jetzt keine übertrieben starken Reaktionen produzieren, richtig?
Das hast du sehr schön beschrieben, genau.
Okay, das kann ich mir jetzt richtig gut merken. Vielleicht an der Stelle ja auch nochmal, wir haben es gesagt, Hautpflege ist wichtig, gerade bei Kindern mit Neurodermitis ja auch unverzichtbarer Teil der Behandlung. Ich fand es ganz spannend, Monique, du wirst es auch mitbekommen haben, weil es gab ja auch mal Jahre, in denen wir glaubten, dass alle Kinder, also auch gesunde Kinder, die keine Neurodermitis haben, davon profitieren, wenn wir sie von Geburt an jeden Tag eincremen, um quasi die Hautbarriere zu stärken und dadurch weniger Allergien und weniger Auftreten von Neurodermitis produzieren. Allerdings kamen dann wieder Studien raus, die gezeigt haben, dass das nicht unbedingt der Fall ist und dass wir ja heute nicht pauschal jedem Kind empfehlen, dass es von Geburt an jeden Tag eingecremt wird. Herzlich, es macht wirklich nur dann Sinn, wenn euer Kind auch wirklich Neurodermitis hat. Und dann sollte auch jeden Tag eingecremt werden. Okay, aber nochmal zurück zum Thema Nahrungsmittelallergien, weil das fand ich auch super spannend, was du da gesagt hast. Und ich glaube, das ist für viele Herzis ehrlicherweise so fast schon so ein bisschen kontraintuitiv oder wird irgendwie Beklemmung und Angstgefühle auslösen. Du hast gesagt, Eltern sollen ihren allergiegefährdeten Kindern ganz bewusst auch möglichst früh Nahrungsmittel wie zum Beispiel Ei, Milch oder Erdnuss geben. Das heißt, das, was man früher ganz oft gehört hat, oh, wenn dein Kind Neurodermitis hat oder ihr in der Familie Allergien habt, dann lass lieber Nahrungsmittel, die Allergien auslösen können, weg. Das gilt heute nicht mehr, richtig?
Genau, das ist richtig und eine sehr interessante Entwicklung, denn früher war es genau so und seit einiger Zeit, das ist gar nicht mehr so neu mittlerweile, raten wir tatsächlich gerade den Allergierisikokindern beziehungsweise deren Eltern die Beikost wirklich in diesem vulnerablen Fenster ab dem 5. Lebensmonat bis aller spätestens 7. Lebensmonat, je nach Reifezeichen auch des Kindes, mit der Beikosteinführung zu starten, weil wir wissen, dass da einfach das wichtige Fenster ist, wo das Immunsystem sich toleranter zeigt und die Chance einfach höher ist, dass wenn jetzt das bestimmte Allergen toleriert wird, es eben auch langfristig toleriert wird vom Kind. Genau, und deshalb hat sich das geändert.
Also ihr habt's gehört, liebe Herzis, gar nicht erst einreißen lassen, wenn das Kind einmal auf die Idee kommt, mit Stiften irgendwie die Tapete zu verzieren, dann wird es im Zweifel immer wieder machen und deswegen ist es eben wichtig, dass man da von Anfang an dagegen hält und dem Immunsystem quasi früh die Nahrungsmittel zeigt und sagt, du kannst dich entspannen, du musst nicht allergisch reagieren.
Ich würde ganz gerne noch hinzufügen, dass Einführung der Beikost nicht gleichbedeutend mit Abstillen ist. Das wird nämlich häufig verwechselt und das würde ich gerne noch einfließen lassen.
Ganz wichtiger Punkt, Monique, weil Stillen ist ja ohnehin auch eine wichtige Möglichkeit, wie wir das Risiko für Allergien ja bei Kindern reduzieren können, richtig?
Genau, und deshalb bitte nicht verwechseln. Die Einführung der Beikost bedeutet nicht, dass Mütter abstillen sollen oder jetzt die entsprechende Flaschennahrung nicht mehr gegeben werden soll. Stillen und Beikost kann sehr gut parallel laufen.
Okay, ganz wichtiger Punkt. Danke, Monique, dass du das nochmal klar herausgestellt hast. Wir sind auf jeden Fall pro Stillen, wenn es euch möglich ist, tut ihr eurem Kind auf jeden Fall damit etwas Gutes. Monique, das Thema Asthma ist ja ähnlich wie eine schwere Nahrungsmittelallergie, auch was bei Eltern schiere Panik auslöst. Vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, woran Eltern denn erkennen können, früh erkennen können, dass ihr Kind asthmatische Beschwerden hat.
Genau, also da kann man auf Symptome achten, wie natürlich eine angestrengte Atmung. Das kann aber auch der anhaltende Husten sein, der nicht so richtig verschwindet und vielleicht auch andere Erkältungssymptome wie Fieber fehlen. Das kann die Periodik sein, also tritt der Husten immer wieder in einer bestimmten Saison auf, immer im Frühjahr oder wie bei der Gräserpollenallergie im Sommer oder beim Sport oder beim Toben. Das sind Asthmasymptome, die Eltern erkennen können und erkennen sollten und sich dann auch hilfesuchend an den Arzt wenden sollten, wenn sie diese bemerken.
Ja, unbedingt. Aber ich kann es mir eben vorstellen, Monique, das tritt ja häufig auch in einem Alter bei den Kindern auf, wo ja auch häufig Atemwegsinfekte einfach vorhanden sind und die Kinder ohnehin zum Beispiel in der Wintersaison ständig am Husten sind. Aber es ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, wenn euer Kind, liebe Herzis, unter Neurodermitis beispielsweise leidet oder bereits eine Nahrungsmittelallergie hat, ja, und dann eben diese wiederkehrende Hustbeschwerden hat oder Atemwegsbeschwerden hat, dass man einfach im Hinterkopf behält, Moment, könnte das vielleicht auch eine allergische Ursache haben und eher in Richtung Asthma gehen. Also Monique, ich bin total froh, weil ich höre hier aus unserem Gespräch ganz klar raus, dass dieser atopische Marsch, wie wir ihn nennen, der suggeriert ja, dass man am Punkt A anfängt, Kind hat Neurodermitis und man zwangsläufig dann Ziel beim Asthma irgendwie rauskommt und man mal marschiert, also ganz rigoros und zwangsläufig immer in eine Richtung. Und dem ist ja zum Glück nicht so. Bitte fass doch nochmal am Schluss für unsere Herzis zusammen, welche Möglichkeiten wir haben, um einfach das Risiko zu reduzieren, dass unsere Kinder ein oder mehrere Allergien in der Folge entwickeln.
Also das hast du schon sehr gut gesagt. Fakt ist einfach, es gibt verschiedene Risikofaktoren, die das Entstehen von Allergien begünstigen und wir haben einfach nur begrenzt Einfluss auf einige dieser Faktoren. Und bei der Neurodermitis ist es eben, dass uns bewusst ist, dass wir die Haut konsequent pflegen, dass eine möglichst ausgewogene Ernährung ebenfalls dazu beiträgt, dass das Immunsystem gut beschäftigt wird. Wir können auf eine rauchfreie Umgebung setzen, nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern auch für die unserer Kinder. Aber es gibt eben auch einfach Bereiche, die können wir nicht beeinflussen. Und wenn vielleicht schon ein allergisches Asthma besteht, ist es einfach auch eine gute Idee, wirklich konsequent die Asthma-Medikamente anzuwenden. Cortison ist nicht immer unser Gegner, vor allem nicht in der Asthmatherapie. Wir sprechen hier von niedrigen Dosen, die einfach konsequent angewendet werden müssen, um die Entzündung zu reduzieren. Eine Allergie ist immer eine chronische Entzündung und die gilt es einfach auch entsprechend zu behandeln. Und Message an die Eltern, wenn ich den Verdacht habe, dass bei meinem Kind oder vielleicht auch bei mir selber oder meinem Partner Allergiesymptome auftreten, diese wirklich frühzeitig ernst zu nehmen, sich mit dem Arzt auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, passt da wirklich die medizinische Geschichte, also die Anamnese mit den geschilderten Symptomen und ist eine Diagnostik sinnvoll oder nicht? Und dann, wenn wirklich die Allergiediagnose besteht, zu schauen, was sind unsere Behandlungsoptionen, wie wollen wir es angehen, um möglichst schnell eine langfristige Linderung der Beschwerden zu erreichen. Und eben die Botschaft, bitte, bitte nicht aussitzen und hoffen, Allergie und Allergiesymptome ernst nehmen. Und das Alter bei Behandlungsbeginn spielt einfach sehr wohl eine Rolle, auch bei dem Outcome. Deshalb früh handeln lohnt sich.
Ah, super schön, dass du das nochmal gesagt hast, liebe Monique. Gerade wir als Eltern, wir haben einfach so viele Möglichkeiten, wie wir die Gesundheit unserer Kinder positiv beeinflussen können, auch wenn in Anführungszeichen ja ein bisschen genetisches Pech vielleicht weitergegeben wurde, dass man ein Allergierisiko hat, so können wir eben doch im Alltag dazu beitragen, das Allergierisiko zu reduzieren für unsere Kinder, damit die langfristig gesund sind. Liebe Monique, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Expertise und deine vielen tollen Tipps, die du heute mit uns und den Herzis geteilt hast.
Ich danke euch ebenfalls und dir, Tatjana. Und ich glaube, nächste Woche sehen wir uns schon wieder.
oh yay, das heißt, ich muss mich gar nicht groß von dir verabschieden, sondern kann mich quasi schon freuen auf die nächste Folge. Da wollen wir ja dann wirklich drüber sprechen, was man tut, wenn es zu einer schweren allergischen Reaktion kommt, einer sogenannten Anaphylaxie. Ich freue mich drauf, Monique.
Ich auch. Tschüss.
Macht's gut, liebe Herzis. Bleibt gesund.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.